Sie war eine Erscheinung. Wenn sie den Raum betrat, langsam, würdevoll, das Kinn leicht erhoben, wurde es still. Man sprach von ihrer makellosen Haut, so bleich wie Alabaster, fast durchscheinend im Kerzenlicht. Ihre Stirn hoch und glänzend, denn die vorderen Haarreihen hatte sie sich ausgezupft, bis weit über den natürlichen Haaransatz hinaus. Die Brauen fast unsichtbar, die Lippen schmal und blutlos. Ihr Körper war weich und üppig, mit einem runden Bauch, der stolz betont wurde, als Zeichen von Fruchtbarkeit und Wohlstand. Sie trug schwere Stoffe, Samt und Brokat, und ließ sich auf Bildern mit weit geöffnetem Mieder porträtieren, die Brust kaum gezeichnet, eher wie ein sanft gewölbter Hügel. Und alle waren sich einig, sie war eine Schönheit. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Der Preis der Schönheit. Sie hieß Isabeau, lebte im Frankreich des späten 15. Jahrhunderts, in einer Welt zwischen Gotik und Renaissance, und galt am Hof als Inbegriff weiblicher Vollendung. Dichter widmeten ihr Sonette auf die Klarheit ihres Teints. Höflinge wurden blass vor Sehnsucht. Andere Frauen, auch solche mit natürlicher Röte auf den Wangen, mischten sich Kreide ins Gesicht, zupften sich die Wimpern aus, trugen Bleiweiß auf die Haut, um so zu wirken wie sie. Heute würde man sie wahrscheinlich für krank halten. Die ausgezupften Brauen, befremdlich. Die blasse Haut, besorgniserregend. Die hohe Stirn, seltsam. Und der Bauch? Nun, sagen wir, auf Instagram wäre er schwer zu vermarkten. Schönheit verändert sich. Immer. Was in einer Epoche als unwiderstehlich galt, wirkt in der nächsten wie ein Missverständnis. Und doch haben Menschen sich zu allen Zeiten verbogen, geschunden, gefährdet, um diesem flüchtigen Ideal zu entsprechen. In dieser Folge reisen wir durch die Geschichte der Schönheit, von bleihaltigen Cremes bis zu Fetttransfers, von der rasierenden Priesterin im alten Ägypten bis zur viktorianischen Korsettdame. Wir fragen, was war schön und was hat es gekostet? Körperlich, medizinisch, menschlich. Denn Schönheit war selten harmlos, aber immer mächtig. Doch um zu verstehen, wie alt dieses Streben nach Schönheit wirklich ist, müssen wir noch viel weiter zurück. Nicht ins Mittelalter, nicht in die Antike Roms, sondern in die Zeit der Pyramiden. Eine Zeit, in der Reinheit wichtiger war als Farbe und in der selbst das Entfernen eines einzelnen Haares Teil eines großen, fast heiligen Rituals war. Sie sitzt im Morgenlicht ihres Lehmhauses, der Boden noch kühl unter den nackten Füßen. Neben ihr eine Schale mit Öl. Eine kleine Bimssteinkugel, zwei Muschelschalen, scharf wie frisch geschärfte Messer. Sie heißt Nofret, Tochter eines Tempelbeamten in Theben, etwa 1300 Jahre vor Christus. Sie ist jung, vielleicht 16, trägt das Haar zu einem glatten Bob geschnitten, wie es die Mode verlangt, und hat vor wenigen Tagen ihre erste Blutung bekommen. Was bedeutet, sie muss sich nun selbst kümmern. Um ihre Haut und um Reinheit. Mit geübten Fingern spannt sie die Haut unterhalb des Arms. Mit der linken Hand hält sie die Muschelschale. Mit der rechten reißt sie an einem kurzen, harten Haar. Es brennt. Sie blinzelt und macht weiter. Hinterher wird sie den Bereich mit Öl einreiben. Die Haut ist gerötet, aber glatt. So, wie es sein soll. Denn Körperbehaarung gilt als unschön, ja unrein. Und im Haus ihres Vaters, einem Priester, ist Reinheit keine Option. Es ist Pflicht. Wenn die Haut gereinigt ist, greift sie nach einem kleinen, geschnitzten Löffelstab. Sie taucht ihn in eine dunkelgraue Paste, dicht, kühl, fast metallisch, und zieht mit sicherer Hand eine Linie entlang ihres unteren Lidrands. Dann noch eine am oberen. Die Paste besteht aus gemahlenem Galena, einem Bleiglanzmineral, vermischt mit Öl, Kohl oder Kajal, wie man heute sagen würde. Sie gilt nicht nur als Schönheitsmittel, sondern auch als Schutz gegen die gleißende Sonne, gegen Fliegen, gegen den bösen Blick und gegen das ungesunde Wasser des über die Ufer tretenden Nils. Und wie moderne Untersuchungen zeigen, hat das Bleimineral tatsächlich eine Wirkung. Es stimuliert die Immunabwehr an den Lidrändern. Blei? Ist das nicht giftig? Grundsätzlich schon. Aber auch hier macht die Dosis das Gift. Ägypter wurden nicht alt, im Schnitt nur Mitte 30. Sie nutzten das Blei also in sehr geringen Mengen für etwa 2 Jahrzehnte. Genug für die erwünschte kosmetische und immunologische Wirkung, zu wenig für schwere Vergiftungen. Von all dem ahnt Nofret jedoch nichts. Sie freut sich über ihre schönen Augen. Schon vor über 3000 Jahren war die Haarentfernung in Ägypten ein fester Bestandteil des Alltags, bei Frauen ebenso wie bei Männern. Wer in den Tempel wollte, sei es als Priester, Dienerin oder Sängerin, musste frei von Körperbehaarung sein. Und zwar vollständig. Die Methoden waren drastisch und erstaunlich vielfältig. Zupfen mit Muschelschalen, 2 Schalenhälften, leicht angeraut, wurden als primitive Pinzette verwendet. Abrieb mit Bimsstein, eine poröse, harte Steinart, mit der Haut und Haar gleichzeitig abgeschmirgelt wurden. Depilationspasten, hergestellt aus Zutaten wie Honig, Öl, Harz, pulverisierter Schale, manchmal auch mit ätzenden Zusatzstoffen wie Salz oder Asche. Diese wurden aufgetragen, angetrocknet, dann mit einem Stoffstreifen ruckartig abgezogen, wie beim heutigen Sugaring. Und schließlich Rasur mit Kupferklingen, flache Werkzeuge, ähnlich Rasiermessern, die jedoch eher ritzten als sauber schnitten. Und wie oft enthaarten sich die Ägypter? Laut Quellen rasierten sich Priester täglich, teils sogar 2-mal, morgens und abends. Auch junge Mädchen wie Nofret lernten früh, wie man Enthaarung durchführt. Aus gesellschaftlicher Erwartung, aber auch wegen Hitze, Hygiene und Läusegefahr. Denn in einem Klima von über 35 Grad und wenig fließendem Wasser galt, wer sich enthaarte, schwitzte sauberer und war weniger befallen. Und die Nebenwirkungen? Die waren erheblich. Zupfen führte zu kleinen Einrissen, oft entzündet. Bimsstein verletzte die oberste Hautschicht. Die Pasten, besonders mit ätzenden Bestandteilen, reizten die Haut, führten zu Verbrennungen oder Schuppenbildung. Und doch war es Alltag. Für Nofret, für ihre Mutter, für die Dienerinnen im Palast, für die Priester im Tempel, denn in Ägypten der Pharaonenzeit galt, nur wer glatt ist, ist rein. Und nur wer rein ist, darf sich zeigen oder den Göttern nähern. Jahrhunderte vergehen. Reiche steigen auf und vergehen wieder. Die Priester verschwinden, die Tempel zerfallen. Aber die Sehnsucht nach Schönheit bleibt. Verändert, umgedeutet, in neuem Gewand. Was im alten Ägypten Reinheit war, wird im Römischen Reich zur Kunstform. Und so führt uns unsere Reise weiter, zu einer anderen Frau, in einer anderen Stadt, mit einem ganz ähnlichen Wunsch. Sie heißt Livia und ist die Tochter eines Weinhändlers in Pompeji und verbringt täglich Stunden damit, ihre Haut zu pflegen. Das ist vor fast 2000 Jahren im Süden des Römischen Reiches, also kurz nach der Zeitenwende, in einer Welt voller Marmorbäder, Straßenhändler und Götterfiguren an jeder Hausecke. Livia ist nicht reich, aber ehrgeizig und sie weiß, was gilt. Die Haut einer ehrbaren Frau muss hell sein, blass wie Marmor, nicht braun wie die Sklavinnen draußen. Also besorgt sie sich in einem der Salbenläden ihres Viertels eine kleine Tiegeldose mit Kerusa, einem weiß schimmernden Bleiweißpuder, gemischt mit Essig. Ein Produkt, das seit den Griechen bekannt ist und später von elisabethanischen Adligen geradezu rituell verwendet wird. Livia mischt es mit Öl, trägt es auf Wangen und Stirn auf, manchmal auch auf den Hals. Morgens, mittags, abends. Ihre Haut wird heller, makelloser, wie sie findet. Doch nach einigen Monaten wird ihr schwindlig. Die Hände zittern. Sie verliert an Gewicht, an Farbe, an Lebenskraft. Sie glaubt, es sei das Klima. Ihr Arzt murmelt von morbida pallor, krankhaftem Blasssein. Niemand kommt auf die Salbe. Niemand ahnt, dass Livia unter einer Bleivergiftung leidet. Was war in ihrer Creme? Bleiweiß, chemisch basisches Bleicarbonat. Schon im antiken Griechenland bekannt, von den Römern zur Perfektion gebracht. Man lagerte Bleiplatten in Essigdampf, wartete, bis sich ein weißlicher Belag bildete, kratzte diesen ab und mischte ihn mit Fett oder Öl. Das Ergebnis? Ein deckender, strahlend weißer Brei, mit dem Frauen und später auch Männer ihren Teint veredeln konnten. Der Effekt war unmittelbar. Die Haut wirkte blasser, edler, makelloser. Aber das Blei wurde über die Haut aufgenommen. Langsam, kontinuierlich. Und mit jeder neuen Schicht stieg die systemische Bleibelastung im Körper und führte zu den typischen Vergiftungszeichen. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Zittern, Appetitverlust, Reizbarkeit, Blutarmut und später Nierenschäden sowie neurologische Ausfälle. Und das nicht nur bei den Trägerinnen, sondern auch bei Kindern, deren Mütter sich täglich schminkten, oder bei Dienstmädchen, die die Salbe zubereiteten. Warum wurde das trotzdem weiter benutzt? Weil es wirkte. Und weil Schönheit damals ein sozialer Imperativ war. Besonders für Frauen, die sich durch blasse Haut von der arbeitenden Klasse absetzen wollten. Noch 1500 Jahre später, im elisabethanischen England, wurde Bleiweiß als Venetian Cirrus verkauft, mit königlichem Siegel. Königin Elisabeth I. selbst trug es in bis zu 2 Zentimeter dicken Schichten, jahrzehntelang, bis sich ihre Haut darunter zersetzte. Es wird angenommen, dass sie an einer schleichenden Bleivergiftung starb. Doch der Wunsch, sich über den eigenen Körper hinaus zu veredeln, blieb nicht bei der Haut stehen. Ein Jahrhundert später, weiter westlich, über das Meer hinweg, in einer Stadt aus Wasser und Spiegeln, sucht eine andere junge Frau nach einem Ausdruck, der mehr sagt als jedes Wort. Sie sucht einen Blick, der fesselt, und findet ihn im Dunkel ihrer Augen. Sie heißt Julia, ist 20 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in einem Palazzo nahe dem Canal Grande. Venedig im Jahr 1572, eine Stadt auf dem Wasser. Die Wasserstraßen flimmern im Sommer, auf den Fenstern liegen grüne Läden, aus den Innenhöfen dringt das Plätschern kleiner Brunnen und das leise Klimpern von Glas. Der Palazzo, in dem Julia lebt, ist alt. Innen kühl, mit farbigen Steinfliesen und bemalten Kassettendecken. Ihre Familie handelt mit Seide. Sie tragen dunkle Samtgewänder, steife Spitzenkrägen, hohe Schuhe mit Holzsohlen. Und ihre Töchter, besonders Julia, sind wertvoll. Denn Julia gilt als schön, nicht nur wegen ihres Teints, den sie mit Zitrussaft aufhält, oder wegen ihrer hohen Stirn, für die sie sich regelmäßig die Haare ausreißt, sondern wegen ihrer Augen. Groß, tief, dunkel. Sie scheinen zu glänzen wie polierter Onyx. Aber dieses Glänzen ist nicht von Natur aus da. Bevor sie zu einem Empfang geht, beugt sich Julia über ihren Spiegel. In der Hand hält sie eine kleine Violenflasche mit einem klaren Saft, gewonnen aus den Beeren der Atropa belladonna, der Tollkirsche. Ein Tropfen in jedes Auge, es brennt nur kurz. Dann weite, glänzende Pupillen. Ein Blick, der als unwiderstehlich gilt. Ein Zeichen von Hingabe, Sinnlichkeit und kultivierter Verführung. Dass der Blick verschwimmt, das Licht sticht, dass sie auf dem Empfang Mühe hat, die Gesichter zu erkennen, das nimmt sie in Kauf. Denn die Männer schauen und das reicht. Was Julia da tut, war zu ihrer Zeit Mode. In der Renaissance, besonders in Venedig, wurde der Gebrauch von Belladonna zur Pupillenerweiterung beliebt. Der Name selbst, Belladonna, bedeutet schöne Frau. Die Pflanze gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Ihre Beeren sind hochgiftig, aber in kleiner Dosis wirksam. Der enthaltene Wirkstoff Atropin blockiert bestimmte Nervensignale und führt dazu, dass sich die Pupillen erweitern. Heute weiß man, Atropin wirkt auf den Parasympathikus, hemmt die Verengung der Pupillen und führt zu einer sogenannten Mydriasis, einer künstlich erweiterten Pupille. Und das wird bis heute genutzt. Wenn wir zum Augenarzt gehen, zum Beispiel, um den Augenhintergrund untersuchen zu lassen, dann bekommen auch wir Atropin. Einen Tropfen in jedes Auge. Die Pupille wird größer, der Arzt oder die Ärztin kann mit einer Speziallampe den Augenhintergrund, also die Netzhaut, die Gefäße und den Sehnerv beurteilen. Und wir? Wir sitzen im Wartezimmer, starren auf unsere verschwommenen Hände und wissen, Autofahren geht jetzt nicht mehr. Nicht in den nächsten Stunden. Und wenn es draußen hell ist, greift man automatisch zur Sonnenbrille. Denn die übergroßen Pupillen lassen zu viel Licht hinein. Es blendet, es flimmert. Und für einen kurzen Moment verstehen wir vielleicht ein wenig besser, wie Julia sich gefühlt hat. Auf ihrem Empfang im Palazzo, das Licht in den Augen, die Welt nur halb scharf. Die medizinische Anwendung von Atropin wurde im 19. Jahrhundert systematisch erforscht, besonders in der Augenheilkunde. Doch die Wirkung und die Faszination war schon viel früher bekannt. In magischen Ritualen des Mittelalters, in kosmetischen Salons der Renaissance, bei Hofdamen in Paris. Was als Gift galt, wurde zur Waffe der Schönheit. Und manchmal auch zur Gefahr. Denn zu viel Belladonna konnte zu Herzrasen, Halluzinationen, Atemlähmung führen. Und zum Tod. Doch die Grenze zwischen Risiko und Reiz war fließend. Wie so oft, wenn es um Schönheit ging. Das mit der Hautauffällung kennen wir ja schon. Livia im alten Pompeji hat sich dafür mit Blei behandelt, schichtweise, Tag für Tag. Doch mehr als 1000 Jahre später, im 19. Jahrhundert, wurde es noch gefährlicher. Denn jetzt war es nicht mehr nur Blei, jetzt war es auch Arsen. Was jahrhundertelang als Rattengift bekannt war, wurde nun in kleinen Dosen als Schönheitsmittel verkauft. Als Teintwasser, als Hauttonikum, als kleine weiße Pille für die innere Verfeinerung. Und wie so oft gab es auch hier Frauen, die ganz genau wussten, was erwartet wurde. Eine von ihnen hieß Clara. Clara lebt in Wien. Im Jahr 1864. Sie ist Hausdame bei einem wohlhabenden Ehepaar in der Josefstadt. Kein Hochadel, aber vermögend genug für ein eigenes Klavier, eine Zofe und ein Boudoir mit französischer Tapete. Clara ist nicht schön im klassischen Sinn, sagt man. Ihr Gesicht ist ein wenig zu kantig, ihre Wangen zu rot. Aber sie ist ehrgeizig. Und sie liest Zeitschriften. In einer dieser Illustrierten, es könnte die Modenzeitung für Damen gewesen sein, findet sie eine Anzeige für ein neuartiges Teintwasser. Teinture de lit, ein französischer Name, weich wie Seide. Genauso weich, wie die Haut werden soll, so das Versprechen. Ein paar Tropfen morgens ins Wasser, so steht es da, und bald werde die Haut klar wie Porzellan, rein wie junges Elfenbein. Ein Geschenk der Moderne. Clara bestellt sich ein Fläschchen und dann ein zweites. Dass in einer anderen Ausgabe derselben Zeitschrift eine Warnung abgedruckt ist, klein, fast beiläufig, das ignoriert sie. Darin steht, dass Arsenik, in manchen Hautwässern enthalten, den Körper auf heimliche Weise schwächen könne. Ein Arzt aus Graz mahnt zur Vorsicht. In London, so sei zu hören, sei sogar eine Schauspielerin daran gestorben, berichtet vom renommierten Fachblatt The Lancet. Clara zuckt die Schultern. Das sei für Empfindliche, sagt sie sich, für Leute mit schwachen Nerven. Sie selbst verträgt das Tonikum gut. Anfangs zumindest. Ihre Haut wird heller. Die Rötung geht zurück. Sie wirkt vornehmer. Damen im Salon fragen sie nach ihrem Geheimnis. Ein junger Advokat, neu in der Stadt, nennt sie leuchtend. Aber Clara beginnt zu frieren, selbst in beheizten Räumen. Ihr Appetit lässt nach, ihre Verdauung spielt nicht mehr mit. Sie wird stiller, dünner und fahler. Ihr Haar fällt in Strähnen aus, zuerst an den Schläfen, dann am Hinterkopf. Sie leidet unter Übelkeit, Kreislaufproblemen, Müdigkeit. Niemand stellt den Zusammenhang her. Und Clara? Sie bestellt eine neue Flasche. Es ist nun das Einzige, was sie noch regelmäßig zu sich nimmt. Was Clara nicht wusste und was viele ihrer Zeit ebenfalls nicht wussten, Arsen blockiert zentrale Enzyme im Zellstoffwechsel. Es zerstört die Schleimhäute, greift Leber, Nieren und Nervensystem an. Und es reichert sich an. Nicht als akuter Schlag, sondern langsam. Still, von innen her. Die chronische Arsenvergiftung war im 19. Jahrhundert schwer zu diagnostizieren. Sie sah aus wie Erschöpfung, wie eine schlechte Konstitution. Tatsächlich war sie die Folge eines Schönheitsmittels. Ein Gift, verkauft in Glasfläschchen. Ein Ideal, eingeflößt Tropfen für Tropfen. Clara stirbt im Herbst. Als Schönheit, Das muss man zugeben. Aber mit hohem Fieber und einem leisen letzten Hauch aus ihren blassen Lippen. Der Totenschein nennt allgemeine Entkräftung. Die Damen im Haus sagen, sie war doch so zart, so rein, so schön. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Claras Geschichte ist kein Einzelfall. Die Warnungen standen schwarz auf weiß, in medizinischen Zeitschriften, in Damenblättern, sogar in literarischen Anspielungen. Doch sie klang fern. Nicht wie eine Bedrohung, sondern wie ein Hinweis an andere. An die Empfindlichen. So starben die Blassen leise und schön. Wie Clara. Aber der Markt für Schönheit schlief nicht. Während Arsen in anderen Ländern nach und nach verboten wurde, trat ein neues Wundermittel an seine Stelle. Ein Mittel, das, so versprach man, Pigmentflecken verschwinden ließ, Sommersprossen, Altersflecken, sogar die gefürchtete Lederhaut bei Bäuerinnen. Cremes, Salben, Lotionen, alles mit einem unsichtbaren Zusatzstoff. Quecksilber. Jeanne lebt 1912 in Lyon. Sie ist 42, verwitwet und betreibt eine kleine Hutmacherei im Quartier Saint-Paul. Ihr Laden läuft gut. Gut genug, dass sie sich hin und wieder einen Friseurbesuch gönnt. Gut genug für ein Seidenfutter im Wintermantel. Aber ihre Haut stört sie. Seit der Geburt ihres Sohnes, mittlerweile fortgezogen, ist sie gefleckt wie eine Kuh, wie sie sagt. Bräunliche Stellen auf den Wangen, ein feiner Schleier auf der Stirn. Sie fühlt sich veraltet. Die Verkäuferin in der Apotheke nennt ihr ein neues Produkt. Creme Blanche au Sublimat. Mit antiseptischer Wirkung, hautklärend, gegen Pigmentflecken. Jeanne nimmt eine Dose mit. Sie cremt sich täglich ein. Zuerst abends, dann morgens und abends. Und es wirkt. Die Haut wird heller, die Flecken blasser. Sie lächelt wieder, wenn sie Kundinnen berät. Sagt, sie habe eine neue Lebensphase begonnen. Doch nach Wochen beginnt sie zu zittern. Zuerst die Hände, dann das Kinn. Sie kann sich plötzlich nicht mehr konzentrieren, verlegt Dinge, hat Wortfindestörungen. Die Ärztin spricht von nervöser Erschöpfung. Niemand denkt an die Creme. Niemand denkt an das Quecksilber darin. Denn Quecksilber, besonders als Sublimat, ein hochgiftiges Salz, war im 19. und frühen 20. Jahrhundert ein weit verbreitetes Hautmittel. Beliebt in Europa und Nordamerika. Verkauft in Apotheken und Parfümerien. Es dringt durch die Haut, reichert sich im Körper an und wirkt neurotoxisch. Also als Nervengift. Die Betroffenen leiden unter Zittern, Sprachstörungen, Gedächtnisverlust, Symptome, die nicht selten als hysterisch oder psychisch bedingt abgetan wurden, vor allem bei Frauen. Quecksilbercremes blieben bis in die 1970er Jahre in einigen Ländern legal, in Deutschland bis circa 1960. Und noch heute werden sie, meist illegal, weltweit verkauft. Jeanne verlässt ihren Laden bald ganz. Ihre Nichte übernimmt ihn. Die Kundinnen fragen, ob Jeanne krank sei. Nur erschöpft, sagt man. In ihrem Badezimmerschrank steht noch immer die kleine weiße Dose. Creme Blanche. Fast leer. Fast vergessen. Aber der Preis für Schönheit ließ sich nicht immer in Dosen abfüllen. Manchmal kam er aus Stoff und Fischbein. Dann wurde nicht gerieben und gecremt, sondern zugeschnürt. Nicht heimlich aufgetragen, sondern sichtbar getragen. Mit geradem Rücken, gespannter Brust und einer Taille so schmal wie ein Stickrahmen. Denn wer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Dame gelten wollte, der ließ sich binden. Tag für Tag, Stunde um Stunde, im Korsett. Margaret steht am Fenster ihres Zimmers, mit Blick auf den gepflegten Rasen hinter dem Haus. Es ist ein Samstagmorgen im Frühling und noch duftet ihr Haar nach Lavendelwasser. Das Haus liegt am Rand von Bath, der altehrwürdigen Kurstadt im Südwesten Englands, wo Römer einst badeten und nun wohlsituierte Familien residieren. Das Anwesen gehört ihrem Vater, der sein Vermögen mit Eisenbahnbeteiligungen gemacht hat. Nicht ganz Adel, aber nahe genug, um bei den besseren Gesellschaften empfangen zu werden. Unten wird bereits der Tee serviert. Ihre Mutter hat Gäste geladen, eine Dame mit Töchtern im heiratsfähigen Alter, wie sie selbst. Margaret ist 19. Sie trägt ein weiches Unterkleid und blickt hinüber zum Bett, wo es bereits wartet. Das Korsett aus Baumwolle, Seide und Fischbein. Hellgrau, wie es dem Tageskleid entspricht. Der Rücken weit offen, die Schnüre ordentlich aufgewickelt. Ihre Zofe tritt ein und Margaret greift nach dem Betthaupt. Beide wissen, was jetzt kommt. Erster Zug. Dann der zweite. Beim dritten spannt es sich über den Rippen. Einatmen wird flach. Die Taille misst bald kaum mehr als 50 Zentimeter. So geht es jeden Tag. Denn Margaret lebt in England im Jahr 1875. In einer Zeit, in der man der Frau beibringt, die Taille kann gar nicht schmal genug sein. Aber die Körpermitte ist nicht das einzige Ziel der Schnürung. Gleichzeitig soll der Busen betont werden. Versteckt werden diese ganz klar sexistischen Gründe hinter einer Art Pseudomoral. Haltung sei Anstand, Selbstdisziplin Zier und eine schmale Taille gar Charakter. Dass das tägliche Schnüren Organe verschieben kann, den Magen einklemmt, den Blutdruck verändert und über Jahre die Rückenmuskulatur schwächt, weiß Margaret nicht. Oder sie blendet es aus. Wie ihre Mutter. Wie die meisten. Die Ärzte warnen, aber vorsichtig. Denn wer öffentlich gegen das Korsett spricht, gilt schnell als sittengefährdend, ja sogar als frauenfeindlich. Nicht etwa, weil er Frauen Schaden zufügen will, sondern weil er ihnen das rauben will, was als Schlüssel zur guten Partie gilt. Eine schlanke Taille, ein anständiges Erscheinungsbild, eine sichere Zukunft. Und Margaret möchte heiraten, natürlich, irgendwann. Manchmal, wenn sie allein ist, legt sie die Hand auf ihren Bauch und versucht, ganz tief zu atmen. So wie früher, als sie noch kein Korsett trug. Aber die Atmung bleibt flach, der Brustkorb gibt nicht mehr nach. Manchmal wird ihr schwindlig, beim Stehen, beim Tanzen und auch beim schnellen Treppensteigen. Sie sagt nichts, denn was wäre die Alternative? Die Mutter würde den Kopf schütteln, die Tante mitleidig lächeln. Ein Mädchen mit weicher Taille? So flüstert man. Sei ein Mädchen ohne Willen. Also lässt Margaret sich weiter schnüren. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Mit der Zeit kommen die Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme und immer häufiger das Bedürfnis, sich hinzusetzen. Ihre Zofe kennt den Blick. Er sagt, ich kann nicht mehr. und am Abend, wenn sie sich auszieht, bleibt auf der Haut ein Schatten, ein roter, tiefer Abdruck, wie von einem Band gezeichnet, dort, wo das Korsett jeden Tag sitzt. Margaret ist kein Einzelfall. Ärztliche Berichte des späten 19. Jahrhunderts warnen zunehmend. Korsetts könnten den Brustkorb verformen, den Magen nach oben drücken, die Lunge einengen, sogar die Gebärmutter verschieben. In einigen Fällen, so schreibt ein Londoner Arzt 1882, sei bei Obduktionen erkennbar gewesen, wie das Korsett einzelne Organe in unnatürliche Lagen gezwungen habe. Einer 23-jährigen Pariserin soll das Korsett sogar zum Verhängnis geworden sein. Die Autopsie habe ergeben, dass ihre Leber von 3 Rippen durchbohrt gewesen sein soll. Sie war ganz plötzlich innerhalb 2 Tage gestorben. Und dennoch, die Mehrheit der Frauen trug es weiter. Denn eine Frau ohne Korsett galt als nachlässig oder noch schlimmer, politisch radikal. Doch mit dem Ersten Weltkrieg geht auch Margarets Zeit zu Ende. Die Männer ziehen in den Schützengraben, die Frauen ins Büro, in die Fabrik, an die Schaltstellen des öffentlichen Lebens. Und mit dem Schritt hinaus fallen auch die alten Zwänge. Das Korsett verschwindet, nicht nur als Wäschestück, sondern als Symbol einer ganzen Epoche, in der Frauen geschnürt, geformt und auf eine bestimmte Rolle festgelegt waren. In den 1920er Jahren atmet die Welt neu und mit ihr atmen die Frauen. Sie kleiden sich nicht mehr, um zu gefallen, sondern um sich zu bewegen, um zu arbeiten, zu tanzen, um zu leben und das in vollen Zügen. Luise ist Stenotypistin, tagsüber, aber nachts tanzt sie in den Bars des neuen Berlin. Mit Bubikopf, Zigarettenspitze und einem Kleid, das gerade fällt und die Taille versteckt. Der Rock endet über dem Knie. Die feine Gesellschaft muss erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass Frauen Beine haben. Aber die neue Freiheit hat ihre Grenzen. Anstelle der aus dem Korsett wallenden, voluminösen Brüste, am besten noch mit Schönheitsfleck, tritt nun ein anderes Schönheitsideal. In den 20er Jahren ist ein androgyner, flacher Körper ohne Rundungen gefragt. So binden sich viele Frauen ihre Brüste ab. Sicher alles andere als angenehm. Nicht nur für Männer, aber wohl doch, ähnlich wie jetzt auch, unter dem Einfluss eines gesellschaftlichen Drucks. Wer schön sein will, hat flach zu sein, denken zumindest viele Frauen dieser Zeit. Und so scheint es fast, als folgten die Schönheitsideale einer eigenen Gezeitenkraft, einer Wellenbewegung, die Frauenkörper immer wieder neu formt und umformt. Zuerst die viktorianische Sanduhr, die Taille geschnürt, der Busen nach oben gedrückt, die Hüfte überbetont durch Reifröcke, Polster oder die schiere Wucht des Kontrasts. Dann in den 1920er Jahren der radikale Bruch. Alles, was weiblich wirkte, wurde weggeschoben, flach, geradlinig, androgyn. Ein Aufbruch, ein Protest, aber eben auch ein neues Korsett. Und war die Welle verebbt, rollte die nächste an und mit ihr alte Bekannte. Surprise, surprise. In den 1950er Jahren sollte die Frau wieder kurvig sein. Hollywood flutete die Welt mit Bildern dieser neuen Frau, mit Hüfte, Busen und makelloser Haut. Marilyn Monroe, Jane Mansfield und Gina Lollobrigida, sie alle trugen es zur Schau und prägten das Frauenbild der damaligen Zeit. Nicht zart und geradlinig, sondern vollbusig, tailliert und verführerisch. Ein Ideal, das kaum ein Körper von Natur aus erfüllt. Doch das ließ sich ändern. Mit Schaumstoff, Bügeln, Miedern. Und bald mit Spritzen und Silikon. Und so begann für viele Frauen ein neues Rennen. Ein Rennen um die Rundung, denn nur wer sie hatte, gehörte dazu. Doch was tun, wenn die Natur nicht mitmacht? Wenn Busen und Hüfte nicht in das Bild passten, das Mode- und Filmwelt vorgaben? Dann wurde nachgeholfen und die Methoden wurden drastischer. Wo zunächst noch Büstenhalter, wie man damals sagte, und Schaumstoff herhalten mussten, folgte irgendwann der Griff zum Skalpell. Die plastische Chirurgie wurde zum Werkzeug der Modellierung, zum Versprechen auf Schönheit und zur medizinischen Gratwanderung. Doch die plastische Chirurgie war natürlich keine Erfindung der 1950er Jahre, sondern hat viele Wurzeln in der rekonstruktiven Chirurgie, zum Beispiel während des Ersten Weltkrieges. Also gehen wir zurück in eine Zeit, in der die plastische Chirurgie noch ein rettendes Handwerk war. Gesichter von Granatsplittern entstellt, wurden im Ersten Weltkrieg rekonstruiert. Hautlappen wurden transplantiert, Kiefer zusammengesetzt. Nicht um zu verschönern, sondern um wieder ein Leben in der Öffentlichkeit zu ermöglichen. Doch kaum war der Krieg vorbei, wurde aus der Not eine Option. Wer unzufrieden mit der eigenen Nase war oder mit der Brust, der suchte nun Chirurgen nicht mehr aus medizinischen, sondern aus ästhetischen Gründen auf. Und einige Ärzte wagten Experimente. So begann um die Jahrhundertwende ein besonders riskanter Trend: Paraffininjektionen. Paraffin war damals ein gängiger Stoff, ein Nebenprodukt der Erdölverarbeitung. Man verwendete es zur Herstellung von Kerzen, Dichtungsmassen, Schuhcreme, Salben und Isoliermitteln. Es war billig, formbar, chemisch stabil und schien harmlos. Das Prinzip war simpel. Das Paraffin wurde erhitzt, verflüssigt, injiziert und erstarrte dann im Körper zu einer festen Masse. Was im Operationssaal als praktisches Füllmaterial begann, wurde bald zweckentfremdet. Frauen und Männer ließen sich Paraffin unter die Haut spritzen, zur Brustvergrößerung, zur Modellierung des Gesichts, zur Betonung der Wangen oder Lippen. Anfangs war das Ergebnis verblüffend. Weiche Rundungen, pralle Formen, kaum sichtbare Narben. Doch Paraffin ist kein körpereigener Stoff. Es verkapselt sich nicht wie Silikon. Es bleibt fremd. Und so kam es zu Abstoßungsreaktionen. Das Gewebe entzündete sich. Es bildeten sich harte Knoten, sogenannte Paraffingranulome. Manchmal wanderte das Paraffin im Gewebe hin zur Schulter, zur Achselhöhle oder zur Leiste. Betroffenes Gewebe starb ab, sodass einige Frauen nicht nur ihre neue Form, sondern auch ganze Hautpartien oder Muskelgewebe verloren. Der Arzt Martin Gumpert bezeichnete diese Methode als trauriges Kapitel missglückter kosmetischer Medizin und als ein warnendes Beispiel für eine medizinische Modeverirrung. Gumpert berichtete 1930 von Patienten, die bis zu 30 chirurgische Eingriffe an sich hätten vornehmen lassen und deren Gesicht durch riesige Narben entstellt war, nur damit sie um jeden Preis von ihrer Paraffinlast wieder befreit wurden. Die Idee der künstlichen Verschönerung war geboren, aber ihr Preis war hoch. Nach den riskanten Paraffininjektionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlagerte sich das Interesse ästhetischer Chirurgie bald auf stabilere, präzisere Methoden, allen voran auf die Formung des Gesichts. Besonders die Nase rückte ins Zentrum. Ab den 1920er Jahren entwickelte sich die Rhinoplastik, also die Nasenoperation, zur beliebtesten Schönheitsoperation. Sie versprach ein harmonischeres Profil, eine kleinere Nasenspitze, eine geradere Linie und vor allem eine neue Wahrnehmung im Spiegel. In den 1930er und 1940er Jahren verfeinerte sich die Technik. Gesichtskonturen ließen sich anpassen, Augenwinkel anheben, Narben glätten. Auch Ohrenkorrekturen, Lidstraffungen und erste Facelifts wurden versucht, wenn auch mit begrenzten Möglichkeiten. Gleichzeitig wuchs der Wunsch, nicht nur einzelne Merkmale zu verändern, sondern den gesamten Körper zu modellieren. Zu dieser Zeit waren solche Eingriffe wenigen Wohlhabenden vorbehalten und gesellschaftlich kaum akzeptiert. Sie fanden mehr oder weniger im Verborgenen statt und über Ergebnisse wurde selbstverständlich nicht gesprochen. Auch später, in den 1950er Jahren, waren korrigierende Operationen an Gesicht und Körper keineswegs verbreitet. Das Ideal der Zeit, die perfekte Hausfrau mit makelloser Figur und ebensolchem Lächeln, wurde eher über Korsetts, Make-up und tonnenweise Haarspray erreicht, als durch das Skalpell. Doch wer genau hinsah, bemerkte erste Veränderungen bei Schauspielerinnen. Die Nase von Marilyn Monroe, nicht mehr ganz die gleiche wie auf ihren früheren Fotos? Ihr Kinn, schärfer konturiert als in ihrer Jugend? Heute weiß man, sie ließ sich ein Implantat einsetzen, die Nase verschmälern. Es existieren sogar Röntgenaufnahmen. Auch bei Marlene Dietrich wird spekuliert über ein Facelift, über gestraffte Lider. Sicher ist nur, sie inszenierte sich mit unerreichter Präzision, jede Falte, jede Lichtquelle kalkuliert. Andere wie Gloria Swanson oder Rita Hayworth ließen ebenfalls nachhelfen. Hayworths Haaransatz wurde per schmerzhafter Elektrolyse dauerhaft verschoben, um ihre Stirn klassischer wirken zu lassen. Die internationalen Filmstudios wussten davon. Und sie taten alles, um das Bild der makellosen Göttinnen zu schützen. Schönheit war längst kein Geschenk der Natur mehr. Sie wurde modelliert, neu erschaffen, notfalls chirurgisch. Und mit jeder Operation rückte sie ein Stück weiter von der Realität ab. Ein Ideal, das eigentlich unerreichbar war, dem aber viele nacheiferten. Und so schlich sich das, was einst hinter verschlossenen Türen geschah, in die Öffentlichkeit. Anfangs diskret, fast heimlich. Zunächst waren es vor allem Facelifts, die gefragt waren, meist kleinere Eingriffe, bei denen überschüssige Haut an den Wangen oder am Hals gestrafft wurde. Ziel war es, frischer, jünger, glatter zu wirken, ohne allzu offensichtliche Spuren zu hinterlassen. Wenig später gewann die Brustvergrößerung an Popularität. Nach den riskanten Paraffininjektionen der Jahrhundertwende kamen nun Silikonimplantate zum Einsatz. Sie wurden ab Anfang der 1960er Jahre erstmals systematisch bei Frauen mit kleinen oder asymmetrischen Brüsten eingesetzt und galten schnell als sicher, formstabil und gut verträglich. Auch andere Anwendungen von Silikon, etwa als weiches, injizierbares Material zur Faltenreduktion im Gesicht, wurden in den folgenden Jahrzehnten erprobt. Die Operationen wurden präziser, die Techniken sicherer, die Narben kleiner. Und während die frühen Eingriffe meist den Prominenten vorbehalten waren, begannen sich zunehmend auch Frauen außerhalb der Filmindustrie für kosmetische Korrekturen zu interessieren. Die Nachfrage stieg, erst in den USA, später auch in Europa. In den 80er Jahren schließlich waren Facelifts und Brustvergrößerungen keine Ausnahmeerscheinungen mehr, sondern etablierte Verfahren, auch für Mittelschichtsfrauen. Die Schönheitschirurgie hatte ihren Weg in den Alltag einer Gesellschaft gefunden, in der nicht mehr Übergewicht, sondern ein fein modellierter, jugendlich erscheinender Körper von Wohlstand und Gesundheit zeugte. So wurde spätestens ab den 90er Jahren gespritzt, implantiert, straffgezogen, abgesaugt, unterfüttert und korrigiert, was das Zeug hielt. Erleichtert wurde diese Entwicklung in Deutschland unter anderem auch dadurch, dass jeder approbierte Arzt Schönheitsoperationen durchführen durfte und darf. Es ist nicht einmal eine chirurgische Ausbildung notwendig. Der Begriff Schönheitschirurgie oder Schönheitschirurgin ist in Deutschland nicht geschützt. Aber qualifiziert für solche Eingriffe sind in der Regel nur Fachärztinnen und Fachärzte für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Nur, das wusste und weiß nicht jeder, der für eine Nasenkorrektur an der Türklingel eines in Anführungsstrichen Schönheitschirurgen klingelt. Die neu modellierten Wangenknochen und Brüste wuchsen wie die Industrie, die die Ärzte mit dem Stoff versorgte, der ewige Schönheit versprach. Erster Schönheitsoperationstourismus entwickelte sich. Man fuhr mit Doppelkinn und hängendem Busen nach 3 Schwangerschaften nach Polen und kehrte eine Woche später, um 15 Jahre verjüngt und bikinitauglich, aus dem angeblichen Urlaub zurück. Hier ein bisschen straffer und noch 2 Körbchengrößen mehr, wie ein Reifenwechsel vorm Winter. Ist doch nichts dabei. Das dachten so viele, bis in den 90er Jahren zunehmend Komplikationen publik wurden. Etwa Granulome, Kapselfibrosen oder wanderndes Silikon. Granulome, das sind kleine, knotenartige Entzündungsreaktionen des Körpers. Sie entstehen, wenn das Immunsystem versucht, einen Fremdkörper, wie etwa ausgelaufenes Silikon, einzukapseln. Das klingt harmlos, kann aber schmerzhaft sein und zu verhärteten, unregelmäßigen Stellen führen. Und bei einer Kapselfibrose bildet der Körper eine bindegewebige Hülle um das Implantat. Das ist zunächst normal. Problematisch wird es, wenn diese Kapsel sich zusammenzieht, also schrumpft. Dann wird die Brust hart, schmerzhaft und manchmal sichtbar deformiert. Das waren schwerwiegende lokale Komplikationen, aber es sollte noch schlimmer kommen. Einige Implantate waren nicht nur riskant, sie waren regelrecht minderwertig. Vor allem in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren mehrten sich die Hinweise, dass bei manchen Produkten billiges Industriesilikon verwendet worden war, statt des medizinisch zugelassenen Gels. Diese Implantate waren anfälliger für Risse. Das Silikon konnte auslaufen, sich im Gewebe verteilen und Entzündungen, Lymphknotenvergrößerungen oder gar systemische Reaktionen auslösen. Einige betroffene Frauen berichteten von chronischer Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Konzentrationsstörungen. Es begann eine Debatte über mögliche Autoimmunreaktionen durch Silikon im Körper. Eine Debatte, die bis heute nicht abschließend geklärt ist. Für viele endete der Wunsch nach perfekten Brüsten in einer medizinischen Dauerbaustelle mit weiteren operativen Eingriffen und dem fast aussichtslosen Kampf um Gerechtigkeit und Schadensersatz. Es waren hunderttausende Frauen weltweit betroffen. 2010 wurde der Skandal endlich aufgedeckt und nur ein Jahr später folgte der Rückruf. Die Gesundheitsbehörden empfahlen vielen Frauen die vorsorgliche Entfernung der Implantate. Ein schwacher Trost nach teils jahrelangem Kampf um Gesundheit, Gerechtigkeit und letztendlich Normalität. Denn da, wo Jahre zuvor der Wunsch nach mehr Schönheit im Vordergrund gestanden hatte, war es nach den Komplikationen oft nur noch die Hoffnung auf Normalität. Doch während Frauen längst operieren, injizieren und modellieren ließen, geschah bei den Männern noch recht wenig. Ein paar Haarteile vielleicht oder diskrete Transplantationen. Aber der Körper, der blieb lange sich selbst überlassen. Bis sich das änderte. mit dem Fitnessboom der 80er und 90er, mit Magazinen wie Men's Health, mit der wachsenden Sichtbarkeit nackter Männerkörper. Nein, natürlich nur fast nackter Männerkörper. In Werbung, Film und Mode rückte auch der Adonis ins Rampenlicht und unter das Messer. Schon 1972 hatte sich der Schauspieler Burt Reynolds auf einem Bärenfell geräkelt. Und in den 90ern joggte David Hasselhoff in rotem Badehöschen auf der Suche nach Rettungswilligen über den kalifornischen Strand. Begriffe wie Sixpack oder Beachbody wurden geboren. Der männliche Körper wurde zunehmend sexualisiert, muskulös, haarlos, gebräunt. Ein Objekt der Begierde und Optimierung. Und mit dem neuen Blick auf den Männerkörper stieg auch bei ihnen die Nachfrage nach ästhetischen Eingriffen. Schlupflider? Ein Fall für den Operateur. Doppelkinn? Wird abgesaugt. Gynäkomastie, also eine vergrößerte männliche Brust, operiert. Übrigens oft auch aus medizinischen Gründen, das ist wichtig zu wissen. Haare? Transplantiert. Diskret, aber zunehmend massenhaft. Auch Männer begannen zu optimieren. Die Internationale Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie zählte 2020 weltweit rund 2,8 Millionen ästhetische Eingriffe bei Männern. Das entspricht etwa 13% aller Schönheitsoperationen. Tendenz steigend. Zu den häufigsten Eingriffen zählen heute Liposuktion, also die Fettabsaugung, Oberlidstraffung, Nasenkorrekturen, Gynäkomastie-OPs sowie Botox und Filler. Der statistisch typische männliche Patient kann etwa folgendermaßen beschrieben werden. Er ist laut Deutscher Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie im Schnitt 40,5 Jahre alt, ledig und berufstätig und hält die Kosten eines Eingriffs für kein besonders wichtiges Entscheidungskriterium. Allen voran wieder Hollywood. Unoperierte Schauspieler sucht man hier vergeblich. Glücklicherweise endeten nicht alle Schönheitseingriffe wie die bei Mickey Rourke oder Sylvester Stallone, die danach kaum noch wiederzuerkennen waren. Andere Männer, wie der englische Fußballstar Wayne Rooney, machten ihre Haartransplantationen sogar öffentlich und schufen damit ein neues Selbstverständnis. Quasi die Emanzipation in Sachen Körperoptimierung. Dass diese mittlerweile bestens etabliert ist, merkt man spätestens, wenn man in einem Billigflieger auf dem Rückweg vom Türkeiurlaub sitzt und auf lauter stoppelige Halbglatzen blickt. Alle aus demselben Hotel und alle frisch nach der Haarverpflanzung. Es sei euch gegönnt, liebe Männer, wirklich. Ich persönlich bin ja ein Fan von mutigen, gut gepflegten Vollglatzen. Aber mir soll alles recht sein. Nur nicht diese über die Stirn drapierte letzte Strähne. Die ist wirklich scheußlich, aber glücklicherweise inzwischen selten. Zurück zum Skalpell. Das wird längst nicht mehr nur eingesetzt, um verloren gegangenes Gewebe zu ersetzen, sondern auch, um zu viel davon abzusaugen. Ein paar kleine Schnitte, eine Kanüle, ein Schlauch, ein Absauggerät. Klingt simpel, ist es aber nicht. Denn auch hier gibt es, wie so oft, zwei Seiten der Medaille. Und die zweite Seite, die ist mitunter lebensgefährlich. Diese Erfahrung musste auch die brasilianische Influencerin Lilian Amore machen. Sie starb 2021 im Alter von nur 26 Jahren an den Folgen einer Fettabsaugung. Wie kann es bei einer Fettabsaugung überhaupt zu Todesfällen kommen? Das größte Risiko ist die Fettembolie. Dabei gelangen Fetttröpfchen ins Blutgefäßsystem, meist über verletzte Venen im Gewebe. Diese Fetttröpfchen können dann mit dem Blutstrom in lebenswichtige Organe gelangen, etwa in die Lunge, wo sie die feinen Gefäße verstopfen. Das kann zu Atemnot, Kreislaufversagen und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie sagt dazu auf ihrer Website wörtlich: Blutgerinnsel können zu einem Gefäßverschluss führen, in Klammern Thrombose, oder in die Lunge gelangen, in Klammern Lungenembolie. Es wird nicht darauf hingewiesen, dass genau solche Embolien, also Verstopfungen von Gefäßen, tödlich sein können. Wie soll also ein normaler Patient aus einem derartig lapidaren Satz die potenzielle Gefahr abschätzen können? Dabei ist das Sterberisiko gar nicht so gering. Bei einer Untersuchung von einer 500.000 Fettabsaugungen in den USA, veröffentlicht im Fachblatt Plastic and Reconstructive Surgery, errechneten die Verfasser eine Mortalitätsrate, also Sterberate, von 1 zu 5.000. Und genau diese eben erwähnten Embolien stellten sich als die häufigste Todesursache heraus. Einer von 5.000 Fettabsaugungspatienten landet nach der angeblich harmlosen Schönheitsoperation, also im Leichenkeller. Auch andere Komplikationen sind möglich. Starke Blutungen, Infektionen, Nekrosen, also abgestorbenes Gewebe, oder Verletzungen innerer Organe, wenn das Absauggerät zu tief eingeführt wird. Und je größer der Eingriff, je mehr Fett auf einmal entfernt wird, desto höher das Risiko. Besonders gefährlich sind Kombinationen wie die Fettabsaugung im Rahmen eines Brazilian Butt Lift. Dabei wird Fett aus anderen Körperregionen entnommen und in das Gesäß injiziert. Ziel: eine runde, voluminöse, möglichst instagrammable Hinteransicht. Ein Schönheitsideal, das, wie so viele zuvor, weniger aus dem eigenen Körpergefühl heraus entstand, sondern vor allem aus sozialen Medien, Musikvideos und von einer Handvoll It-Girls. Plötzlich galt: je runder, desto besser. Und wer genetisch nicht mithalten konnte, ließ eben nachhelfen. Dabei ist der BBL, also Brazilian Butt Lift, nicht nur einer der gefährlichsten ästhetischen Eingriffe mit einer erschreckend hohen Sterblichkeitsrate. Er bringt auch ganz praktische Konsequenzen mit sich. Nach der Operation darf man wochenlang nicht sitzen. Kein Stuhl, kein Sofa, keine Rückenlage im Bett. Der neu modellierte Körperteil muss mühsam umgangen werden. Dabei ist der Körper doch ein Geschenk. Er trägt uns durchs Leben. Er steht, geht, liegt und manchmal will er einfach nur sitzen. Ohne Spezialkissen, ohne Instagram-taugliches Profil, ohne operatives Drama. Und wie so oft bei Moden, der Hype ist schon wieder vorbei. Inzwischen lassen viele Frauen ihren operierten Po wieder verkleinern, weil das Ideal sich geändert hat, weil plötzlich wieder Heroin-Schick in Mode kommt, weil eine der prominentesten Vertreterinnen des BBL-Looks, eine der Kardashian-Schwestern, plötzlich wieder aussieht wie in den 2000ern. Das Arschgeweih konnte man wenigstens weglasern oder unter einer High-Waist-Jeans verstecken. Der operierte Hintern dagegen ist gekommen, um zu bleiben, zumindest chirurgisch betrachtet. Aber die Mode bleibt eben nicht. Was früher das Titelbild einer Frauenzeitschrift war, ist heute der Instagram-Filter. Makellose Haut, große Augen, hohe Wangenknochen, künstliche Gesichter, die nicht altern, nicht blinzeln, nicht schwitzen. Millionenfach geklickt, bewundert und zum Maßstab erhoben. So selbstverständlich, dass manche vergessen möchten, dass sie selbst ganz anders aussehen. Obwohl das eigentlich vollkommen in Ordnung ist, wie wir aussehen. Die Natur hat ihre Pläne übrigens ohne TikTok und Instagram gemacht. Stattdessen wächst die Zahl der Menschen, die nicht nur digital, sondern auch real nachbearbeiten lassen. Wangenfettreduktionen, bei denen Fett aus der sogenannten Bichatschen Fettpfanne entfernt wird, um markantere Gesichtskonturen zu schaffen. Das Gesicht wird schlanker, zunächst, später oft eingefallen, gealtert. denn der natürliche Fettanteil, den man im jugendlichen Alter als störend empfindet, fehlt irgendwann und lässt das Gesicht vorzeitig altern. Und das ist nicht das einzige Risiko. In einigen asiatischen Ländern, besonders in Südkorea und Japan, boomen Eingriffe, die westliche Schönheitsideale imitieren. Nasenkorrekturen, Augenlidfaltungen, Hautaufhellungen. Der Wunsch nach einer europäisch anmutenden Nase oder einer vergrößerten Lidfalte ist so weit verbreitet, dass er fast als Standard gilt. In Südkorea etwa unterzieht sich laut Erhebungen rund jede dritte Frau unter 30 einem ästhetisch-plastischen Eingriff. Im Iran zählt die Nasen-OP beinahe zum gesellschaftlichen Ritual. Pro Kopf gibt es hier mehr Operationen als in jedem anderen Land weltweit. In Venezuela wiederum sind Schönheitswettbewerbe derart zentral für den sozialen Aufstieg, dass sich viele junge Frauen oft unter großen finanziellen Opfern Brustvergrößerungen oder Körperformungen leisten. Ein ästhetisches Ideal, das sich am Wettbewerb orientiert, nicht am Wohlbefinden. Und am Ende steht oft ein vermeintlich kleiner Eingriff, die Lidstraffung. Ein Routineeingriff, der in vielen Ländern zu den häufigsten Schönheitsoperationen überhaupt zählt. Man will den Blick öffnen, wacher wirken, jünger. Doch wer es übertreibt, riskiert mehr als einen irritierten Gesichtsausdruck. Wird zu viel vom Lid weggeschnitten, dann schließt das Auge nicht mehr vollständig. Eventuell nie wieder. Das kann bedeuten, dass Betroffene alle 10 Minuten Augentropfen nehmen müssen und nachts wegen der trockenen Augen nicht schlafen können. Es können wiederkehrende Augenentzündungen auftreten, manchmal über Jahre hinweg. Und mit geröteten, nicht vollständig schließenden Augen sieht man nicht besser aus als vorher. Ganz selten, aber eben nicht ausgeschlossen, ist auch eine Erblindung. Natürlich gibt es medizinische Gründe für eine Lidstraffung, etwa bei einer Gesichtsfeldeinschränkung durch hängende Oberlider. Genauso wie eine Nasenscheidewandkorrektur bei einer behinderten Nasenatmung oder eine Fettabsaugung bei einem Lipödem indiziert sein kann. Doch bei vielen ist es kein medizinischer, sondern ein ästhetischer Impuls und eine Entscheidung, die sie später bereuen. Denn eines darf man nie vergessen. Bei einer rein kosmetisch begründeten Operation wird einem gesunden Menschen mit dessen Einwilligung eine Körperverletzung zugefügt. Nur deshalb ist das Ganze nicht strafbar. Tatsächlich berichten Studien, dass ein erheblicher Teil der Menschen, die sich Schönheitsoperationen unterziehen, die Entscheidung rückgängig machen würden, wenn sie könnten. Nicht unbedingt, weil die Ergebnisse immer katastrophal wären, sondern weil sich zeigt, ein Eingriff verändert das Spiegelbild, aber nicht das Selbstbild. Es gäbe jetzt noch ganz viele Methoden der Schönheitschirurgie, aber dann würde dieser Podcast nie enden. Genauso wie der Wunsch nach Optimierung. Vielleicht ist das der Punkt, an dem man innehalten sollte. Sich nicht fragen, was könnte schöner sein? Sondern, wofür ist dieser Körperteil gedacht? Der Po, man mag es glauben oder nicht, ist zum Sitzen da, zum Gehen und zum Treppensteigen. Die Augen sind zum Sehen da. Und wir können uns glücklich schätzen, dass die Natur uns so tolle Instrumente zur Orientierung zur Verfügung stellt. Einfach so, umsonst und ohne Skalpell. Die Schönheitsindustrie verspricht ein besseres Selbstbild, mehr Selbstvertrauen und sogar Glück. Doch diese Versprechen sind trügerisch. Denn mit jeder neuen Norm, mit jedem Filter, mit jedem Eingriff verschiebt sich die Grenze dessen, was als schön genug gilt. Der Körper wird zum Projekt. Die Selbstoptimierung zur Endlosschleife. Liebe Mädels und liebe Jungs da draußen, holt einmal tief Luft und tut etwas, das ganz schwer ist und eigentlich ganz einfach. Schaut euch eure Oma oder euren Opa an oder denkt an sie zurück. Und ja, ihr könnt es jetzt kaum glauben, aber irgendwann seid ihr genauso alt. Versprochen. Fragt euch doch mal, was ist euren Großeltern heute wirklich wichtig? Der Busen? Das Sixpack? Wohl kaum. Die sind alt, denkt ihr. Was haben die mit meinem Leben zu tun? Nichts. Oder vielleicht alles. Denn was sind eure Großeltern anderes als ein Role Model für euch selbst? In 40, 50 oder noch mehr Jahren. Und ich wette mit euch, fragt ihr sie, was ihnen wirklich wichtig ist, dann sagen sie nicht dein Bizeps oder dein Dekolleté, sondern dass du da bist. Wichtig ist ihnen eure pure Existenz. Das nennt man Liebe. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.